Es ist Zeit für einen neuen Brainsnack. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, meine Damen und Herren. Kein anderer Bereich der medizinischen Versorgung hat in der landläufigen Vorstellung dieselbe Dramatik wie die Versorgung im Notfall. Darüber gibt es ja sogar erfolgreiche Fernsehserien. Gleichzeitig ist die Notfallversorgung in Deutschland ein Dauerbrenner, wenn es um die großen ungelösten Probleme des Gesundheitswesens geht. Um darüber zu sprechen und über Vorschläge, wie diese Probleme zu lösen wären, habe ich heute den bestmöglichen Gesprächspartner zugeschaltet. Aus München, Professor Dr. Christoph Dott, Chefarzt des interdisziplinären Notfallzentrums am Klinikum Bogenhausen. Außerdem Vizepräsident der Europäischen Gesellschaft für Notfallmedizin und Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft Notfall- und Akutmedizin. Professor Dott, herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott aus München. Ich freue mich, Sie zu hören. Wobei, als erstes würde ich gerne korrigieren, ich bin nicht Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin. Das war ich mal. Jetzt bin ich noch Vorstandsmitglied und sozusagen Alterspräsident.
Herzlich willkommen dem Alterspräsidenten. Und das war eine lange Vorrede, sogar noch mit einem Fehler, den ich alle zu verzeihen bitte. Lassen Sie mich also mit einer ganz kurzen Frage beginnen. Wie voll oder leer sind die Notaufnahmen in München und wie steht es bei Ihnen in Bogenhausen zurzeit?
Zurzeit ist tatsächlich die Notaufnahme relativ leer, weil wir abgemeldet sind von der Notfallversorgung, weil morgen ein Verdi-Streik uns betrifft und wir deswegen tatsächlich vorsorglich Betten räumen müssen, um tatsächlich Stationen zu schließen. Aber generell muss man sagen, die letzten Wochen waren die Notaufnahmen in München insgesamt und auch bei uns immer sehr voll. Gar nicht so sehr, weil die Patienten zu sehr zu uns gekommen sind, sondern es ist durchschnittlich eher weniger als in den Jahren zuvor, sondern weil wir die Patienten nicht gut ins Haus abverlegen können. Wir sprechen da von einem sogenannten Exit-Block, also Ausgangsblock, weil wir die Patienten nicht ins Haus verlegen können, die wir ins Haus verlegen müssten.
Das liegt daran, dass im Rest des Hauses Kapazitäten belegt sind, nichts Freies.
Oder nicht vorhanden. Ja, das ist in München ist der Pflegekräftemangel besonders stark ausgeprägt aufgrund der teuren Wohnungen. Und deswegen sind wir tatsächlich vom Pflegepersonalmangel in München besonders betroffen. Und deswegen sind Betten geschlossen, die wir dann nicht belegen können. Und diese Abnahme der Gesamtbettenzahl der belegbaren Betten führt dazu, dass bei gleichbleibendem Notfallaufkommen, also die stationären aufzunehmenden Patienten sind annähernd gleich geblieben über die Zeit, die dann eben auf Stationen kein zeitnahes Bett finden. Also das ist tatsächlich so, dass dann die Patienten bei uns in der Notaufnahme sehr lange warten müssen, bis sie ein Bett auf Station finden. Zum Teil sind die auch richtig schwer krank. Also das ist dann gerade in den Bereichen, in denen Patienten Überwachungsbetten oder auch Intensivbetten brauchen, herrscht hoher Mangel an Betten aufgrund von Pflegekräftemangel.
Und sehr lange warten heißt...
Ja, das kann mal 2 Tage dauern. Also wir planen eigentlich, die Patienten nach spätestens 6 Stunden auf Station zu verlegen. Und gerade bei den Schwerkranken schaffen wir das fast nicht, es sei denn, sie sind verunfallt und sie gehen über den Operationssaal auf die operativen Intensivstationen. Das geht ganz gut. Aber wenn jemand komplex krank ist, alt, dann kriegen wir die Patienten nicht leicht auf eine Überwachungs- oder Intensivstation und das kann dann eben deutlich länger als diese geplanten 6 Stunden dauern. Und das geht oft 24 Stunden. Manchmal müssen wir die Patienten sogar außer Haus verlegen, weil wir sie bei uns nicht mehr unterbringen.
Lässt sich dieser Eindruck aus München auf den Rest des Landes übertragen?
Absolut. Also das ist tatsächlich, der Pflegekräftemangel ist regional unterschiedlich. Häuser auf dem Land haben oft nicht so einen ausgeprägten Pflegekräftemangel wie Häuser in der Stadt. Aber generell kann man schon sagen, dass dieser Exit-Block, also das Abverlegen der Patienten aus der Notaufnahme, wirklich deutschlandweites Problem ist. Ist übrigens also auch aus europäischer Perspektive das Crowding, also man spricht von Crowding, wenn die Notaufnahme voll ist insgesamt, und das Crowding kann halt das Problem sein, dass zu viele Patienten kommen, die aber gar kein stationäres Bett brauchen und die dann halt die Station, die Notaufnahme überlaufen. Aber es kann halt auch die Ursache haben, dass man sie nicht ins Haus abverlegen kann. Und während in europaweit wahrscheinlich der Zufluss zu hoch ist, ist in Deutschland im Moment vor allen Dingen der Abfluss aus den Notaufnahmen das Problem, also der Exit-Block.
Sehr interessant, dass man von beiden Seiten dieses Crowding, die Überfüllung eben betrachten muss schon mal. Sie haben noch eine Vokabel benutzt, gerade abgemeldet werden Sie morgen sein. Dieses Abmelden der Notaufnahmen, das hat, glaube ich, die breite Bevölkerung auch so langsam mitbekommen, dass das in zunehmendem Maße geschieht.
Ja, also das ist so, abmelden heißt, man meldet Kapazitätserschöpfung des Hauses. Also gesetzlich sind die Krankenhäuser verpflichtet, an der Notfallversorgung teilzunehmen. Und zum Beispiel hier im Klinikum Bogenhausen, wir sind umfassender Notfallversorger. Wir können quasi jeden Notfall versorgen. Und Kapazitätserschöpfungsmeldung bedeutet, dass wir nicht sicher sein können, dass wir diese Patienten dann weiter im Haus versorgen können. In der Notaufnahme versuchen wir das immer möglich zu machen und müssen das auch, weil wir gesetzlich verpflichtet sind. Aber im Haus, die Weiterversorgungsmöglichkeiten sind dann halt tatsächlich erschöpft. Es gibt ganz selten auch den Fall, dass die Notaufnahme selber überhaupt nicht mehr kann. Es gibt keinen Stellplatz mehr, keinen Schockraum, kein Beatmungsgerät. Dann muss man sich tatsächlich faktisch real abmelden aus der Notfallversorgung, weil gar nichts mehr geht. Das versuchen alle Krankenhäuser zu vermeiden aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, dass sie aufnahmepflichtig sind. Faktisch ist es aber so, dass die Häuser sich abmelden, bevor sie also Kapazitätserschöpfung melden, bevor sie tatsächlich das letzte Bett für einen Schwerkranken vergeben haben. Ja, einfach um sicher zu sein, dass sie dann diesen Patienten, der dann trotzdem noch kommt, und die kommen immer, weil der Rettungsdienst ja quasi die Patienten von der Straße irgendwo unterbringen muss, und die kann er auch in ein Krankenhaus bringen, selbst wenn es abgemeldet ist. Also es gibt keinen Riegel vor der Tür, den wir vorschieben, aber wir müssen quasi mit unseren Kapazitäten haushalten, und wenn wir anfangen zu bemerken, dass es knapp wird, dann melden wir quasi das Haus ab. Wir sind nicht abgemeldet, aber eingeschränkt in unseren Versorgungsmöglichkeiten. Und das geben wir dann halt bekannt über ein System, das bei der Leitstelle, also beim Rettungsdienst, der die Krankentransporte und die Rettungsdiensttransporte disponiert, dann aufläuft. Und dann können die schauen, okay, wie verteilen wir jetzt die Patienten möglichst gleichmäßig über eine Stadt. Das ist in einem ländlichen Bereich ganz anders. Da gibt es dann meist 60 Meter, Kilometer Umkreis möglicherweise kein anderes Krankenhaus. Diese Krankenhäuser müssen immer aufnahmebereit sein. Die können gerne Kapazitätserschöpfung melden, aber sie werden trotzdem die Patienten weiter bekommen. Ja, also man kann sich auch durch Abmeldung nicht aus der Notfallversorgung herausstehlen. Das ist ganz klar. Die gesetzliche Verpflichtung bleibt. Aber es ist schon Ausdruck dessen, dass es einfach knapp ist. Die stationären Versorgungsmöglichkeiten sind knapp.
Der Rettungsdienst fährt dann nicht eine halbe Stunde weiter bis zum nächsten Krankenhaus.
Das hängt halt sehr von den fachlichen Gegebenheiten ab. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Patient mit einem akuten Schlaganfall, der sofort behandelt werden muss, eine halbe Stunde weiterfahren muss, dann ist das gesundheitsgefährdend, und das wird der Rettungsdienst nicht machen. Der wird natürlich den Patienten primär an das Haus fahren, das die Versorgungsmöglichkeiten hat, und wird dann natürlich versuchen, jemanden, wo diese Versorgungsmöglichkeit nicht so offensichtlich benötigt wird, den oder diejenige dann eben in ein weiter entferntes Krankenhaus zu fahren. Also es ist immer ein Abschätzen von Transportzeit, Krankheitsbild und Aufnahmekapazität.
Lassen Sie mich ein paar Daten aufrufen, zur Entwicklung dieses Crowdings oder des Patientenaufkommens in den Notaufnahmen. Die Zahl der Notfallpatienten in den Krankenhäusern und im Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung hat im vergangenen Jahrzehnt um rund 12% zugenommen. Interessanterweise hat sie bei den Bereitschaftspraxen abgenommen in diesem Zeitraum und in den Krankenhäusern umso stärker zugenommen, nämlich um fast 30%, sodass wir zusammen auf dieses plus 12% kommen. Was ist da passiert?
Ja, tatsächlich der Zeitraum, den Sie betrachten, ist interessant, weil es, also wenn Sie mit einem Zeitraum von vor 10 Jahren beginnen, ist es so, dass zwei Dinge zusammengekommen sind. Die Notaufnahmen haben sich ganz klar weiterentwickelt. Sie wurden wahrgenommen als die Einheit, die komplexe Notfälle tatsächlich versorgen kann. Und dann sind auch nicht komplexe ambulante Notfälle ins Krankenhaus gekommen. Das hat dann, und das hat deutliche Zunahmen eben jährlich zum Teil in einigen Notaufnahmen von 5% geführt. Sowohl ambulante, später dann ambulant verbleibende, als auch stationäre Patienten. Dann hat, das ist natürlich ein Zustand, der nicht gut ist. Und vor allen Dingen deswegen nicht gut, weil eben tatsächlich dann im Anfang auch Patienten in die Notaufnahme gekommen sind, die genauso gut im kassenärztlichen Bereich ohne die Mittel des Krankenhauses behandelt werden können. Daraufhin haben dann die kassenärztlichen Vereinigungen, die ja gesetzlich im Sozialgesetzbuch dazu verpflichtet sind, die nicht schwerkranken Patienten zu versorgen, Bereitschaftsdienstpraxen zu machen. Und diese Entwicklung hat tatsächlich auch gegriffen. Also wenn Sie den Zeitraum von 2017 bis 2019 zum Beispiel anschauen, dann haben da die ambulanten Patientenzahlen in den Notaufnahmen nicht mehr zugenommen, sondern leicht abgenommen, während die stationären Aufnahmen tatsächlich immer zugenommen haben. Auch jetzt über die Zeit. Die Corona-Zeit natürlich hat insgesamt zu einem deutlichen Abfall auch der ambulanten Patienten geführt. Die Patienten sind dann eben nicht mehr ins Krankenhaus gekommen, auch aus der einmal, weil der kassenärztliche Bereich quasi den gesamten Covid, ambulanten Covid-Bereich abgedeckt hat, so dass diese Zahlen nicht gut auszuwerten sind. Also ich würde es differenziert betrachten. Die Patienten werden immer älter, die in die Notaufnahme kommen. Die alten Patienten werden auch meist stationär aufgenommen. Und dann gibt es eben die ambulanten Fälle, die ein chirurgisches Problem haben, kleine Verletzungen und die tatsächlich dann direkt ins Krankenhaus gehen, weil sie in dem allgemeinärztlichen Bereich, der tagsüber ja eigentlich offen wäre, da auch keine gute Versorgungsmöglichkeit finden. Viele Allgemeinärzte nähen nicht. Es gibt nicht viele Chirurgen, die tatsächlich dann auch zu der Zeit, wo der Unfall passiert, offen sind. Dann braucht man noch eine zusätzliche Diagnostik wie Röntgen und. Das ist sehr kompliziert im niedergelassenen Bereich. Da ist es einfacher, ins Krankenhaus zu kommen. Und so kommen auch die Patienten aus dem mit kleinen chirurgisch zu behandelnden Fällen sehr gerne und sehr häufig ins Krankenhaus. Also wenn wir es differenzieren, muss man sagen, die Krankenhäuser beobachten so, dass von 100 Patienten eben so maximal 10-15% auch während 24 Stunden in eine Praxis hätten gehen können. Also es ist eigentlich nicht das Problem, dass wir so Banalitäten behandeln. Ja, das gibt es natürlich immer wieder, aber die fallen prozentual nicht so ins Gewicht. Die warten lange, stören eigentlich auch den Ablauf nicht. Dann gibt es eben sehr, sehr viele chirurgische ambulante Fälle, die wir als komplex ambulante Fälle bezeichnen, weil sie eben im vertragsärztlichen Bereich kompliziert zu versorgen sind. Die müssen dann eben zum Radiologen gehen, um ein Röntgenbild zu bekommen und so. Das ist sehr aufwendig und macht sicher keinen Sinn, dass man das im vertragsärztlichen Bereich ohne am Krankenhaus sozusagen angebunden zu sein durchführt.
Die sehen Sie auch richtig aufgehoben bei Ihnen?
Ja, absolut. Ich glaube auch, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Auch wenn man die die kassenärztlichen Vereinigungen fragt, wir haben zum Beispiel bei uns in der Notaufnahme ja eine Allgemeinarztpraxis angeflanscht sozusagen in direkter Nachbarschaft und wir haben auch die KV-Bereitschaftspraxis außerhalb der Regeldienstzeiten der Praxis und die ganzen chirurgischen Dinge, da sind es 3-4 Kollegen, die das machen, also die mal eine kleine Wundnaht machen, aber die meisten können das gar nicht mehr. Ja, weil die Ausbildung nicht da ist oder weil sie es auch in der Praxis nicht mehr durchführen. Das ist ja sehr aufwendig. Sie müssen halt Material dafür zur Verfügung stellen. Das müssen sie zum Teil sterilisieren, wenn sie nicht einmal Material haben. Und die Vergütung für diese kleinen chirurgischen Dinge sind so gering, dass die Kosten nicht richtig gedeckt sind, sodass also der allgemeine Arzt, der quasi das leisten könnte, sich das gut überlegt, ob er es überhaupt macht. Und Fakt ist, dass also in einer Stadt wie München, die sicher keinen Mangel hat an niedergelassenen Ärzten, trotzdem die meisten Patienten, und das ist nicht nur bei uns im Haus so, sondern das ist auch im Recht, also an der Universitätsklinik oder so, die viele, die ambulant verbleiben, haben einfach ein chirurgisches Problem. Für unser Haus ist das so, 70% der Patienten, die ambulant sind, kommen mit kleinen Unfällen, die eine Wundnaht, ein Röntgenbild brauchen und dann nach einer Abklärung auch wieder nach Hause gehen können.
Weil Sie jetzt gerade das Geld ansprachen, dass es nicht lukrativ ist für die Niedergelassenen, ist das vielleicht ein Fehlanreiz, die dann eben auch nicht zu versorgen? Und bei Ihnen könnte man dann den nächsten Fehlanreiz vermuten, dass es für Sie, fürs Klinikum lukrativer ist, sie über Nacht da zu behalten. Liege ich da richtig?
Also wenn Sie über finanzielle Fehlanreize reden, dann muss man sagen, also der ambulante Patient, der ein chirurgisches Problem hat, ist, glaube ich, in allen Bereichen, auch im Krankenhaus, eigentlich nicht adäquat vergütet. Das braucht halt tatsächlich sehr viel mehr Aufwand, personell, aber auch materiell, als die Vergütung das hergibt. Im niedergelassenen Bereich ist es so, dass die Kollegen, denke ich, auch wenn sie in der KV-Bereitschaftspraxis Notfälle behandeln, so 6 Notfälle pro Stunde haben müssen, damit sich das finanziell ausgleicht. Also, und 6 Patienten pro Stunde heißt 10 Minuten pro Patient. Und besser ist es natürlich, sind mehr, würde jetzt der niedergelassene Kollege sagen. Und da können Sie sich dann schon überlegen, was sind das denn für Notfälle, die auf diese Art und Weise behandelt werden können. Wir können das nicht in dieser Zeit. Also wir müssen, auch wenn es ein kleines chirurgisches Problem vorliegt, müssen wir mit 20, 30 Minuten rechnen. Die Zeit dauert es einfach. Ja, also muss man eine Lokalanästhesie bei einer Wundnaht und so weiter. Das ist quasi eigentlich kostendeckend im niedergelassenen Bereich nicht vernünftig zu machen. Und vor allen Dingen, wenn es dann länger dauert, dann ist das Problem des stockenden Patientenflusses eben auch da. Deswegen ist das für die Niedergelassenen nicht so richtig lukrativ. Besser ist, sie sehen in einer Stunde 40 Patienten und schreiben die krank und schicken sie zu einem anderen Kollegen. Also das ist wirklich schwierig. Im Krankenhaus ist es so, wenn man das sich jetzt mal überlegt, es ist so, dass wenn ein Patient ambulant verbleibt, dann kriegt das Krankenhaus vielleicht für einen Fall irgendetwas zwischen 35 bis 50 Euro. Und auch das ist für die Vorhaltungen, die dafür notwendig sind, also 24/7 immer offen sein, die Fachspezialitäten zu haben, sicher auch zu wenig. Und wir haben ausgerechnet über die Deutsche Gesellschaft Interdisziplinäre Notfall- und Akutmedizin, dass das sicher eigentlich einen Aufwand von 130 Euro ungefähr braucht, sodass sie also pro Fall dann auf einen Mindererlös, also Aufwand versus Vergütung von minus 90 Euro kommen. Das ist viel zu viel natürlich. Da könnte man sich jetzt natürlich überlegen, okay, die nehmen wir auf, dann kommen sie in den stationären Bereich und erlösen da eine vorstationäre oder auch eine stationäre Pauschale, die dann irgendwo bei 600 Euro liegt. Wenn der Patient nur einen Tag da liegt, dann ist es natürlich besser, man behält ihn 3 Tage da und dann gibt es irgendwas über 3.000 Euro. Das wäre jetzt natürlich eine tolle Sache. Fest steht aber, dass die meisten Krankenhäuser, wie gesagt, ja keine stationären Betten haben. Und die Notaufnahmen inhaltlich ganz sicher nicht diejenigen sind, die Patienten ins Krankenhaus leiten, sondern die Notaufnahmen eben dazu da sind, Patienten, die nicht stationär aufgenommen werden müssen, so zu behandeln, dass man eine stationäre Aufnahme vermeidet. Und ich denke, das ist auch das, was die Notaufnahmen als Auftrag haben. Die sind quasi, haben eine Gatekeeper-Funktion, um diese wertvollen stationären Behandlungsplätze, von denen es jetzt also gerade bei den maximalen und erweiterten Notfallversorgern, also bei den großen Krankenhäusern, zu wenig gibt, da eben es zu schaffen, dass die Notfallpatienten die Betten bekommen, die sie auch wirklich brauchen. Also ich sehe tatsächlich nicht die Tendenz, dass man die Patienten zu lange aufnimmt oder stationär aufnimmt, obwohl sie es nicht brauchen. Es gibt eine Zahl, die die gesetzlichen Krankenversicherungen sehr beunruhigt, und das sind diese sogenannten kurzstationären Fälle, die einen Tag im Krankenhaus bleiben. Und das sind aus Sicht der gesetzlichen Krankenversicherung viel zu viele. Und das müsste man reduzieren, wobei man aus notfallmedizinischer Sicht sagt, manche Patienten liegen eben auch mal 10, 14 Stunden. Die kommen zum Beispiel, jemand mit Durchfall im hohen Alter ist eben so ausgetrocknet, dass er eben eine Flüssigkeitstherapie braucht, und das geht in ein paar Stunden und dann sind die Patienten wieder fit, und für diese Zwischenzeit, also nach 14 Stunden ist eigentlich ja noch keine langfristige stationäre Aufnahme, gibt es keine spezielle gute Vergütung quasi, die das abbildet, dass diese Patienten nur in der Notaufnahme oder in einem Beobachtungsaufnahmebereich der Notaufnahme quasi liegen, aber nicht über 24 Stunden, länger als 24 Stunden aufgenommen werden. Und da muss man halt tatsächlich einen finanziellen Anreiz setzen, dass diese Patienten eben nicht ins Krankenhaus aufgenommen werden, sondern dann wieder in den häuslichen Bereich verlegt werden können.
Das war die Problembeschreibung gewissermaßen. Und wenn unser Brainsnack ausgestrahlt wird, ist es Anfang März, immer noch kurz nachdem die Regierungskommission, die Gesundheitsminister Lauterbach berufen hat, ihre Vorschläge zur Reform der Notfallversorgung vorgelegt hat. Bringen diese Vorschläge eine Lösung?
Für diesen kurzstationären Bereich jetzt nicht so sehr, wo die Regierungskommission, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut gearbeitet hat, ist an der Überlegung, wie können wir den kassenärztlichen Sektor und den stationären Sektor besser zusammenbringen. Also das ist tatsächlich eine gute Grundlage. Und was da besonders wichtig ist, ist die Patientensteuerung vor dem Krankenhaus. Also das ist, denke ich, ein sehr guter Vorschlag, der da gemacht wird, dass eigentlich alle Menschen, die sich als Notfall empfinden und im medizinischen Notfall Hilfe suchen, verpflichtet sind, den Telefonhörer zu heben und dann dort eine Beratung erfahren, eine Evaluation, wie schwer das Problem ist, und aufgrund dieser Evaluation, dieser Ersteinschätzung am Telefon dann eine Beratung erfahren, wohin sie am besten gehen können. Das wird, glaube ich, das Gesundheitssystem im Bereich der Notfallversorgung wirklich zum Guten verändern, weil dann eigentlich nur noch Patienten ins Krankenhaus kommen, die auch diesen Versorgungsbedarf durch das Krankenhaus oder durch auch Niedergelassene am Krankenhaus, also im Rahmen eines integrierten Notfallzentrums, die aber dann Mittel des Krankenhauses auch beanspruchen können. Zum Beispiel eine Laboruntersuchung, die dann nach wenigen Stunden vorliegt und nicht erst am nächsten Tag, oder eine Röntgenuntersuchung oder auch eine Sonographie, was eben sozusagen an qualifizierter Untersuchung angefordert wird und die es dann erlaubt, diese Patienten dann auch wieder nach Hause zu bringen. Also es wird durch die Vorauswahl durch eine telefonische Beratung und Ersteinschätzung, die möglicherweise auch noch verstärkt wird durch eine Telekommunikation, also durch eine Videosprechstunde, wird der Patientenstrom innerhalb der Ressourcen, die man für die Notfallversorgung aufwendet, sehr deutlich verbessert werden. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das ist, denke ich, das wird eine deutliche Verbesserung bringen. Was die Finanzierung der stationären Notfallversorgung angeht, denke ich, ist eigentlich sind die zweiten Empfehlungen der Regierungskommission entscheidender. Da geht es darum, dass tatsächlich die Krankenhäuser, die in der Notfallversorgung sich beteiligen wollen und müssen, auch tatsächlich für die Vorhaltung, die dafür notwendig sind, auch vernünftig vergütet sind. Also dass der Anteil an der Fallpauschale berücksichtigt, dass das Krankenhaus in der Notfallversorgung aktiv ist. Weil das ist ja auch ein wirkliches Problem, dass der elektiv zu planende Patient, der geregelt aufgenommen wird, dadurch, dass man den Aufenthalt viel besser planen kann, sich auch finanziell viel günstiger darstellt und dass sie, wenn sie nur elektive Patienten tatsächlich behandeln und nicht in der Notfallversorgung beteiligt sind und den ganzen Ablauf des Patienten gut planen können, dass sie dann finanziell tatsächlich sehr gut dastehen im Vergleich zu Häusern, die auch dieses ganze ungeplante Notfallgeschäft 24 Stunden an 365 Tagen des Jahres eben durchhalten müssen.
Dafür wird noch viel Rechenarbeit nötig sein und Eingruppierung der Krankenhäuser. Aber wir werden sehen, wie das ausgeht. In diesem Papier, in den Vorschlägen, ist tatsächlich so oft die Rede davon, dass die Sektorengrenze so hinderlich ist, dass die KVen und die Krankenhäuser, die Bereitschaftspraxen und die Krankenhäuser nicht gut genug zusammenarbeiteten, ist mein Eindruck gewesen nach der Lektüre des Papiers, dass ich Sie fragen muss, wie schlimm ist es denn wirklich?
Ja, das ist tatsächlich ein wirkliches Problem. Weil Sie wissen selbst nicht, ob ein Patient sich möglicherweise, nachdem er bei einem niedergelassenen Arzt sich vorgestellt hat, mit einem subjektiv empfundenen Notfall sich dann nochmal im Krankenhaus vorstellt. Es gibt überhaupt gar keine Möglichkeit, quasi diese Daten abzugleichen. Es ist auch so, dass die Möglichkeiten der Notfallversorgung eigentlich nicht an den Bedürfnissen der Patienten ausgerichtet sind. Also der Patient, das war der Kernsatz, der eigentlich jetzt in den vierten Vorschlägen der Regierungskommission steht, ist, dass der Patient sich selbst als Notfall definiert und das System reagiert darauf und stellt dem Patient, der Patientin die richtige Versorgungsmöglichkeit zur Verfügung. Das ist bisher nicht so. Bisher ist es so, Sie haben zwei Sektoren, die sich mit der Notfallversorgung beschäftigen. Ein Sektor ist für die ambulante Notfallversorgung und der andere ist für die stationäre Notfallversorgung. Aber woher soll der Patient wissen, ob er später stationär versorgt wird und oder ambulant verbleiben kann? Das kann er selber gar nicht entscheiden. Und er wird natürlich selber immer die Ressource in Anspruch nehmen, von der er glaubt, sie wird ihm am profundesten und die Sicherheit geben, dass da kein Gesundheitsproblem vorliegt. Deswegen wird er auch oft im Krankenhaus zu finden sein. Das heißt, eine Anlaufstelle zu schaffen, das ist, glaube ich, auch der nächste entscheidende Punkt nach der Steuerung vor dem Krankenhaus. Deswegen die integrierten Notfallzentren. In diesen integrierten Notfallzentren kann man dann natürlich abgestuft nach Risiko die Patienten, also nach dem Gesundheitsrisiko, das man nach der Ersteinschätzung vermutet, vernünftig zuteilen. Brauchst jetzt eben die stationäre Versorgung oder die ambulante Versorgung durch hochtechnisierte Medizin, wie sie im Krankenhaus möglich ist, oder reicht es, dass ein Allgemeinarzt die Mandeln nach Mundspatel mit der Zunge runterdrückt und feststellt, dass da eine Angina-Tonsil, also eine eitrige Mandelentzündung vorliegt und dann eben dafür sorgt, dass ein Antibiotikum gegeben wird oder eben möglicherweise auch nicht. Also das sind ja genauso die Fragen. Und der Patient hat sich bisher da drin verirrt in diesen Sektoren. Und jetzt wird halt eine Nummer zum Anrufen geschaffen, eine Anlaufstelle in den integrierten Notfallzentren. Und damit wird dann eigentlich gewährleistet, dass dann in den integrierten Notfallzentren die Vertragsärzte, also die Kassenärzte und die Kliniken sich abstimmen, welche Aufgaben übernommen werden. Und da ist dann das Problem tatsächlich bisher gewesen, dass in dem vertragsärztlichen, also kassenärztlichen Bereich nicht definiert ist, was muss ein Mensch denn in der Notfallversorgung wirklich können. Ja, also das heißt, da machen Menschen Bereitschaftsdienst in der kassenärztlichen Bereitschaftspraxis, die den ganzen Tag nie einen Notfall gesehen haben und die auch die Regeln der notfallmedizinischen Versorgung nicht so gut kennen. Und das ist für die Patienten tatsächlich auch gefährlich. Und wir müssen tatsächlich dann eben schauen, dass, wenn man diese integrierten Notfallzentren einrichtet, dass dann ganz klar ist, wer welche Aufgaben bei welchen Patientengruppen übernimmt. Und das muss, denke ich, noch ganz klar geregelt werden. In den Vorschlägen der Regierungskommission steht eine ganz klare Anforderung für die Krankenhäuser, was die Notfallversorgung angeht. Da steht jetzt das erste Mal drin, dass wir auch in Deutschland Fachärzte für Notfallmedizin brauchen und dass das sicher eine sinnvolle Entwicklung ist. Aber wir brauchen natürlich dann auch im vertragsärztlichen Bereich Menschen, die speziell für diese Aufgabe der Bereitschaftsdienstleistung im Notfall tatsächlich auch Qualifikationen erworben haben.
Ja. Bis jetzt sind das Vorschläge, eben die Nummern zusammenzuführen zumindest. Man soll weiterhin, glaube ich, noch 112 und auch die 116, 117 wählen können, aber beides kommt dann an derselben Stelle raus. Und es soll den gemeinsamen Tresen geben in den Krankenhäusern, in den Notfallaufnahmen, Vorschläge. Aber sie enthalten nach meinem Gefühl auch noch einige fromme Wünsche, nämlich die elektronische Patientenakte soll es auch geben, natürlich. Es soll eine algorithmengestützte Ersteinschätzung geben in der Leitstelle. Telemedizinische Beratung soll dazukommen, ein einheitliches Terminbuchungssystem, so allerhand Dinge, die wir in Deutschland noch nicht flächendeckend haben. Also ist das realistisch, was die Experten da vorschlagen?
Also ich glaube, das wird so kommen. Die Frage ist nur, wie schnell. Also ich glaube, der Weg, der da beschrieben ist, der ist absolut vernünftig. Und braucht halt tatsächlich eine rasche Weiterentwicklung der Digitalisierung, gerade in dem Bereich. Und da ist es dann total wichtig, dass es eben nicht zwei unterschiedliche Sektoren gibt, die getrennte Datenverfügbarkeit haben. Das muss natürlich klar sein, dass die Daten, die für den Notfall notwendig sind, für alle, die in der Notfallversorgung beteiligt sind, auch zugreifbar sein müssen. Also natürlich ist es ideal, wenn es eine elektronische Patientenakte oder Notfallinformationen auf der Krankenkarte gibt und so weiter. Aber entscheidend ist tatsächlich, dass man die beiden Sektoren in der Notfallversorgung wirklich so zusammenführt und dann darauf achtet, dass der Datenstrom eben auch dann einheitlich ist. Und natürlich dann auch die Ökonomie einheitlich ist. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass man sozusagen, dass eine unterschiedliche Vergütung gibt, die zum Teil noch darauf angelegt ist, dass man es also unattraktiv macht, Notfälle zu versorgen. Ja, also man muss ja eigentlich letztendlich dafür sorgen, also politisch, dass die Medizin wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Das heißt, jeder, der einen medizinischen Notfall hat, muss adäquat, ressourcenschonend, aber adäquat eben versorgt werden. Und das darf nicht unterschieden werden, ob das in einem vertragsärztlichen oder in einem Krankenhaussektor ist. Und von daher, glaube ich, wird man da schon auch Mittel umleiten müssen. Also das, denke ich, wird schon wichtig sein. Ja.
Ich will Sie zum Schluss noch fragen, da Sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa bestens verdrahtet sind, in welchem Land könnte man sich denn abgucken, wie man es richtig macht?
Also das ist, wie gesagt, komplex und die Antwort ist gar nicht so einfach. Dänemark macht es gut, was zum Beispiel die Steuerung vor dem Krankenhaus angeht, dass halt die Patienten eigentlich verpflichtet sind, da zu telefonieren. Hinten raus quasi in der Interaktion zwischen Niedergelassenen und Krankenhaus ist es im Moment, glaube ich, nicht so schlecht in der Schweiz, und auch in den Niederlanden ist es eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also die Koordination zwischen Notfall und im ambulanten und stationären Bereich. Also sicher haben sich die Dänen gute Gedanken gemacht und das auch ganz gut aufs Gleis gesetzt, das muss man schon sagen. Das Schweizer System ist sehr teuer. Also das muss man auch sagen, das ist möglicherweise nicht das, was wir wollen. Die Franzosen, also sonst glaube ich, man ist alle europäischen Länder knapsen quasi in der Notfallmedizin. Einige haben das Problem der Steuerung vor dem Krankenhaus. Also das ist jetzt kein genuin deutsches Problem. Also gerade auch die Franzosen haben da echte Probleme. Andere haben überhaupt gar keinen niedergelassenen Bereich. Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr unterschiedlich in Europa. Aber was tatsächlich in Europa ganz generell zu beobachten ist, ist, dass die dass es einen Mangel an stationären Betten gibt. Und ich glaube, der demografische Wandel, den wir haben, der braucht auch spezielle tatsächlich Antworten europaweit. Also es kommen einfach so viel mehr alte Menschen ins Krankenhaus mit komplexen Gesundheitszuständen, die aber gar nicht so sehr diese hochtechnisierte Medizin brauchen. Und gerade für die müssen wir auch notfallmedizinisch speziell überlegen, wie wir damit umgehen. Also das Problem ist ja tatsächlich, dass wenn Menschen alt sind, die brauchen halt auch längere Erholungszeiten, die brauchen aber nicht unbedingt hochtechnisierte Medizin, sondern tatsächlich Pflegemöglichkeiten, die man möglicherweise schon nach 1-2 Tagen auch ansteuern kann, wo man dann sagt, okay, man hat einen maximalen Notfallversorger, der alle Möglichkeiten hat, aber dann eben die Patienten auch relativ schnell aus diesem hochtechnisierten, sagen wir mal, Krankenhausindustriebetrieb in eine pflegeorientierte Medizin verbringt. Ich glaube, das ist, da stehen tatsächlich wichtige Entwicklungen noch aus, die also gerade diesen demografischen Wandel, den wir jetzt die nächsten 50 Jahre sicher haben, noch besser anvisiert. Aber das Problem müssen wir lösen, weil sonst wird die Medizin zu teuer und auch letztendlich nicht patientengerecht, also vielleicht auch ein bisschen unmenschlich.
Darüber müssen wir in einem unserer nächsten Brainsnacks der Stiftung Münch sicher weiterreden. Für heute können wir vielleicht mit dem Wunsch aufhören. Es könnte ja sein, in 10 Jahren schauen rundherum unsere Nachbarländer nach Deutschland und sagen, Mensch, das haben die aber gut hinbekommen mit der Reform.
Also diesen Wunsch, den teile ich absolut. Aber wir müssen tatsächlich, wie die Zeit es halt jetzt auch erfordert, wie der Norddeutsche sagt, Butter bei die Fische machen. Das heißt, also das muss auch schnell gehen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Also sonst werden die Mittel, die wir in der Gesundheitswirtschaft aufwenden, nicht vernünftig alloziert.
Vielen Dank, Professor Dott, für diese norddeutsche Einschätzung aus München am Ende.
Herr Balster, vielen Dank.
Machen Sie es gut. Dankeschön, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ciao, ciao.